euch auch von meiner Seite aus einen schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen von hier vorne. Zunächst möchte ich mich erst noch bedanken bei vielen von euch. Ich war die letzten 3, 4, 5 Tage recht krank, wusste nicht, ob es für heute reichen wird. Aber wir sehen, es reicht hoffentlich für heute. Deswegen danke nochmal an euch für eure Gebete. Und wie ihr mich kennt, habe ich euch natürlich wieder einen Schauspieler mitgebracht, von dem ich glaube, die meisten von euch werden sein Gesicht recht gut kennen und auch wissen, auf welchen Film ich gleich eingehen werde. Aber mich interessiert, kennt ihr den Namen zu dieser Person? Des Schauspielers meine ich jetzt. Oh, wie? Martin Freeman. Ja? Lukas kennt sich aus. Martin Freeman. So, durch welchen großen Kinofilm ist denn Martin Freeman jetzt so bekannt geworden in der Filmszene? Ja, ich höre es noch ein bisschen. Nee, nicht Herr der Ringe, sondern der Hobbit, genau. Und welche Rolle spielt er da im Hobbit? Ja, Bilbo Beutlin. Ja, er spielt die Hauptrolle in diesem Film. Und wer ist dieser Bilbo Beutlin? Worum geht es in dieser Geschichte? Es geht eigentlich darum, dass dieser Bilbo Beutlin, der eigentlich ein sehr heimatverbundener Mensch ist, auf einmal auf eine Reise eingeladen wird oder hineingezwungen wird, muss man eigentlich sagen. Er stolpert da so hinein und weiß eigentlich gar nicht, was er da so zu suchen hat. Er gerät da irgendwie mit rein und muss da jetzt eine Aufgabe erfüllen. Und er weiß aber, es wird auch ziemlich heftig werden, also es wird kriegerische Auseinandersetzungen geben. Und er selber sagt, also ich habe mit Krieg noch nie was am Hut gehabt, ich mag eigentlich nur das Essen meiner Mutter daheim und bin so gern für mich und brauch so gar nichts an Abenteuern um mich herum. Und dann kommt es später in dem Film zu einer Szene, wo dieser Bilbo Beutlin ein Schwert überreicht bekommt. Und dieser Bilbo sagt in dieser Szene zu Gandalf, der Person, die ihm dieses Schwert gibt, sagt zu ihr, du, ich habe noch nie ein Schwert geführt. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und Gandalf sagt zu ihm, und ich hoffe auch, dass du das nie werden musst. Ich hoffe, dass du nie dieses Schwert anwenden musst. Aber wenn es dazu kommt, dann merke dir eins, Bilbo. Wahrer Mut bedeutet nicht, ein Leben nehmen zu können, sondern es zu bewahren. Und wenn man den Film so ein bisschen weiter schaut, dann merkt man irgendwann, dass Bilbo genau in so eine Situation kommt. Das ist dann diese Szene hier. Da ist Bilbo dann in so einer Höhle und er wird von einer ziemlich bösen Kreatur gejagt und diese böse Kreatur möchte ihn auch umbringen. Also diese Kreatur heißt Gollum, die verfolgt ihn und möchte ihn umbringen. Aber in dieser Situation kommt es dann dazu, dass Bilbo den entscheidenden Vorteil hat, mit dem Schwert vor ihm steht und schon ausholt, um ihn umzubringen. Aber dann erinnert er sich an die Worte, die Gandalf gesagt hat. Wahrer Mut bedeutet nicht, ein Leben nehmen zu können, sondern es zu bewahren. Und Bilbo lässt dann wieder ab und entscheidet sich, okay, ich lasse ihn am Leben. Und er flüchtet dann, ohne ihn umzubringen. Und ich finde, was so deutlich wird in dieser Szene ist, die Jahreslosung, über die ich heute auch predigen möchte. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Geschichte, die ich heute mit euch betrachten möchte, die erinnert mich sehr stark an eine, also diese Geschichte, mit der ich eingeleitet habe, erinnert mich sehr stark an eine Begebenheit, die auch so in der Bibel stattfindet. Ich möchte mit euch nämlich heute über die Geschichte von David und Saul nachdenken. Wo David genauso in einer Höhle ist und verfolgt wird von jemandem, der ihn umbringen möchte. Und David genau diesen entscheidenden Vorteil hat, aber sich entschließt, ihn nicht umzubringen. Bevor wir in die Bibelverse einsteigen, möchte ich nur kurz anmerken, ich weiß, es ist jetzt die dritte Predigt über die Jahreslosung nacheinander. Aber ich habe gemerkt, wenn ich die Predigten von Paul und Andi so mir vor Augen geführt habe, ist, wir ergänzen uns untereinander sehr gut, habe ich das Gefühl. Weil Paul sehr über die ganze Bibel, eigentlich die gesamten Bibelverse sich angeschaut hat. Andi hat ein Beispiel von Simson gebracht, das sagen wir mal, im Negativen eher geglänzt hat, also wie Simson sich eben aufgeführt hat. Und ich bringe ein Beispiel, das, sagen wir, sehr positiv sich verhält. Ja, also ich finde, es ergänzt sich sehr gut untereinander. Deswegen hoffe ich, ihr knickt mir jetzt nicht weg und denkt schon wieder, Jahreslosung ist langweilig oder sowas. Nein, ich glaube, ihr könnt doch was mitnehmen heute. Ja, zunächst, bevor wir einsteigen, möchte ich ein bisschen den Hintergrund mit euch beleuchten. Ja, also es passiert ja sehr viel vor dieser ganzen Geschichte und ich muss ganz kurz zusammenfassen, wo wir eigentlich sind. Wir sind in der zeitlich gesehen etwa 1000 vor Christus und Saul war der bestehende König von Israel. Ja, also Gott hat Saul auserwählt als König, sich mal zu versuchen, was aber sehr deutlich wird oder wodurch Saul sich dann auszeichnet in seiner ganzen Laufbahn ist, dass Saul immer wieder ungehorsam Gott gegenüber war. Ja, also hat ganz klar nicht die Aufträge von Gott ausgeführt, hat sich auch gegen Gottes Willen gestellt an manchen Stellen seiner Geschichte. Und Gott sagt sich dann, gut, okay, wenn du nicht willst, beschließe ich auch nicht mehr mit dir weiterzuarbeiten. Ja, also Saul hat ganz klar sich gegen Gottes Willen gestellt, hat seine eigenen Ziele durchgezogen und verfolgt. Und dann sagt Gott, gut, okay, wenn du nicht willst, dann werde ich auch nicht weiter mit dir arbeiten. Und was Gott stattdessen macht, ist dann, dass Gott sich dazu entschließt, David als neuen König einzusetzen. Ja? Und wir werden sehen, dass das ein sehr langwieriger Prozess ist, der auch unter gewissen, bestimmten, komplizierten Umständen sich so nach und nach entwickelt. Ja, und diesen Prozess möchte ich zunächst mal mit euch anschauen. Ich habe mir gedacht, bevor wir in diese Geschichte mit der Höhle einsteigen, möchte ich einige Verse vorher mit euch betrachten. Und zwar, wie diese Beziehung zwischen David und Saul eigentlich so war. Ja, dazu erstmal ein paar Verse, also eine Vorgeschichte erst. Da lesen wir zunächst mal in 1. Samuel 16, Vers 23. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Laute, spielte mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung, es war ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. Ja, also der böse Geist, das war eine der Folgen davon, dass Saul sich entschlossen hat, ungehorsam zu sein und Gott dann eben sagt, gut, okay, wenn du nicht willst, dann müssen wir auch nicht zusammen weiterarbeiten und als Folge davon kommt dieser böse Geist. Aber wir sehen, David ist derjenige, anscheinend auch der Einzige, der es schafft, Saul zu befriedigen, beziehungsweise Saul einfach zu beschwichtigen von seinem bösen Geist. Oder wir lesen auch in 1. Samuel 17, Vers 50, so überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und er erschlug den Philister und tötete ihn. Ja, also was wir hier sehen ist ganz klar ein militärischer Erfolg, den David gegenüber Saul vorzuweisen hat. Oder nochmal 1. Samuel 18, Vers 5, und David zog zum Kampf aus überall hin, wo Saul ihn sandte, hatte er gelingen, sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte und er gefiel dem ganzen Volk, auch den Knechten Sauls. Also was wir innerhalb dieser ersten drei Verse schon mal sehen ist, dass Saul auf der einen Seite ziemlich abhängig von David ist. Wir sehen an der einen Stelle, David braucht Saul, damit dieser böse Geist von ihm weichen kann. Und auf der anderen Seite sehen wir dann auch, dass Saul David benötigt für seine Kriegszüge. Also wir sehen, Saul ist abhängig von David. Aber wir sehen auch, und das lesen wir in 1. Samuel 18, Vers 6 bis 11, es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburin, mit Jubel und Triangeln, und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm, und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende, es fehlt ihm nur noch das Königreich, und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, sodass er im Haus drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte ein Speer in der Hand Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und dann merken wir, diese Beziehung zwischen David und Saul, irgendwo ist Saul auf der einen Seite abhängig, aber auf der anderen Seite hasst er David und er will ihn umbringen. Ja, also es ist eine schwierige Situation. Und was wir hier merken ist, zunächst müssen wir auch die Beziehung zwischen David und Saul anschauen. Ja, wir wissen auf der anderen Seite, David ist seinem König zur Treue verpflichtet. Aber David weiß auch, dass er als neuer König bestimmt ist. Und David weiß auch, ja, wenn ich König werden soll, dann ist da einer gerade im Weg. Ja, also Saul, der ist da eigentlich auch gerade im Weg, wenn diese Bestimmung wirklich sich erfüllen sollte. Und wir sehen also, beide stehen in einer Abhängigkeit zueinander, obwohl sie miteinander überhaupt nicht können. Ja, und das hat unser Lehrer Eduard Adam hat uns das damals gesagt, man merkt an dieser Geschichte wirklich, wie Gott diese zwei Menschen zusammenkettet und die irgendwie zusammen jetzt durch diese Geschichte stolpern müssen. Es ist eine richtig schwierige Situation eigentlich, aber Gott schweißt diese Menschen irgendwie zusammen und die müssen irgendwie diese Geschichte jetzt durchleben zusammen. Und ich finde, das ist der erste Punkt, den wir mitnehmen können, dass Gott uns manchmal ganz bewusst in solche Konfliktsituationen hineinsteckt. Ja, er tut uns entweder mit Personen zusammen, mit denen wir nicht können, oder er schickt Umstände und Situationen, die überhaupt nicht nach Frieden scheinen. Und ich frage mich, wenn wir über das Thema Suche nach Frieden nachdenken und dann den ersten Punkt sehen, dass Gott uns ganz bewusst in Situationen reinstecken, wo halt kein Friede ist, dann frage ich mich, ja, warum macht das Gott? Warum macht er das? Wieso tut er uns erst recht in Situationen hineinstecken, wo es Potenzial sehr hoch ist, dass das Ganze eskalieren kann, wenn wir doch eigentlich Frieden suchen sollen? Und hier finde ich eine Antwort in Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Das heißt, also ich beziehe diese Züchtigung eben genau auf diese Konfliktsituation oder auch auf die Personen, mit denen wir eigentlich nicht können. Warum Gott das macht, ist, weil es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit hervorbringt. Gott steckt uns manchmal ganz bewusst in Konfliktsituationen, damit wir Gottes friedliches Wesen dadurch erlernen können. Ja. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo ich das in meinem Leben so erlebt habe. Hat hiermit zu tun, das hier, was ist das? Einige wissen es, werden es kennen. Die Bibelschule Brake. Und da habe ich ja meine theologische Ausbildung gemacht. Und ich habe dort im Internat gelebt. Also das ist das Unterrichtsgebäude und die unteren Fenster, da seht ihr, das ist eigentlich so Internatsbereich, da lebt man dann seine Zeit ab, sozusagen. Und ich habe 3 Jahre in diesem Internat gelebt. So. Ich habe im ersten Jahr, war dort dann nach dem ersten Jahr, im ersten Sommer, wird man dann zum Praktikum, muss man eine Freizeit leiten, also ich musste eine Jugendfreizeit mitgestalten und mitleiten. Und ich hatte auf der Jugendfreizeit eine Person auf dem Zimmer, die kannte ich von früheren Freizeiten auch mal. Das war eine richtig garstige Person. Also soll ein gläubiger Christ gewesen sein, habe ich gedacht, aber der hat sich verhalten teilweise, also er hat Leute verpetzt, war ein Besserwisser hoch 10, meinte über allen zu stehen und alles besser zu können als alle andere. Und ich habe mir gedacht, ey, du bist, also ich sag's jetzt nicht, ne? Und diese Person hatte ich da auf dem Zimmer. Und dann verging ein Jahr, also im zweiten Jahr war ich dann mit einem Kollegen auf dem Zimmer im Internat. Mit dem war es sehr angenehm, der war echt schwer in Ordnung, völlig unkompliziert, richtig Toller Typ, hat nur ein bisschen geschnarcht, aber das war okay. In der Zwischenzeit kam diese garstige Person von der Jugendfreizeit auf die Bibelschule ins erste Jahr. Also er war ein Jahr unter mir. Und ich dachte, ja, Glückwunsch, noch ein Idiot mehr auf der Schule. Dann gehe ich ins Sommerpraktikum nach dem zweiten Jahr und komme zurück und sage noch, bevor ich zurückkomme, sage noch zu meinen Schulkameraden, das Schlimmste, was passieren wird, ist, wenn ich mit dieser garstigen Person in ein Zimmer komme. Ja, ihr lacht schon, ich komme zurück, was ist passiert? Ich lese auf dem Zettel genau diesen Namen. Und ich bin genau mit der Person auf dem Zimmer, mit der ich überhaupt nicht kann. Überhaupt nicht. Und ich war innerlich auch total in Rage deswegen. Also der Typ hat sich an so vielen Stellen also so richtig daneben benommen. Und war halt nicht erfreut, mit dem jetzt dieses letzte Jahr auf der Bibelschule verbringen zu müssen. Und dann passiert aber was. Es vergehen so ein paar Wochen, es vergehen so ein paar Monate. Nach 2 Monaten schnappe ich irgendwo so ganz zufällig auf, wie er über mich redet. Und er wurde gefragt, hey, wie ist es so mit deinem Zimmernachbar? Und er sagt, ist voll toll, der redet so wenig, ist voll angenehm. Und ich so, was ist los? Also er hat nicht gemerkt, dass ich es mitbekommen habe. Und dann dachte ich so, ja, gut, okay. Und dann vergeht noch eine Zeit und dann höre ich wieder so etwas, wie er sagt, also ich könnte mir keinen besseren Zimmernachbarn wünschen, hat er gesagt. Und ich sage, das ist also ganz komisch. Ne? Und dann ist das Jahr zu Ende und dann steht man so voreinander und dann sagt er so, schade, dass es vorbei ist, war echt toll mit dir auf dem Zimmer. Und ich so, okay. Und der eigentliche Hammer kommt dann eigentlich ein Jahr, nachdem ich schon gar nicht mehr auf der Bibelschule war. Ich bin ein Jahr später nämlich auf die Abschlusskonferenz dann gegangen, also auf die Absolvierungskonferenz des Jahrgangs unter mir, weil ich wegen 2 ganz anderen Leuten eigentlich hingegangen bin, um denen noch Glückwünsche mitzugeben und so. Und dann ist das so in Prag, man steht dann da auf dieser Wiese, alle stehen in einer Reihe und man kann dann jedem Einzelnen so die Hand schütteln. Und dann stehe ich so vor ihm, also komme zu ihm und stehe vor ihm. Und dann passiert etwas. Dieser junge Mann, der hat eine große Schwäche gehabt. Also es war so ein Typ, das war so ein richtiger Akademiker-Typ, so Besserwisser und keine Ahnung was. Aber der eine Schwäche gehabt, er konnte sich Namen ganz schlecht merken. Also katastrophal schlecht. Manchmal gibt es ja so Typen, so Mathematiker, die voll genial sind auf der einen Seite, aber können sich Namen überhaupt nicht merken. Und er war so einer, er konnte sich Namen überhaupt nicht merken. Ja, bis zum Ende seines Jahres konnte er fast nicht mal die Hälfte der Namen in seiner Klasse. Ja, so schlimm war das. Also er konnte vielleicht Vater, Mutter und also 10 Leute, würde ich behaupten, konnte er. Und dann steht er vor mir und sagt, hey, du heißt Daniel, richtig? Und um ihn rum, die Leute haben angefangen zu lachen, weil sie genau wissen, normal würde er nie im Leben meinen Namen wissen, weil er so ein schlechtes Namensgedächtnis hat. Und er sagt, hey, du heißt Daniel. Und ich so, ja, richtig. Und er sagt, deinen Namen habe ich nicht vergessen. Und ich dachte, das gibt es doch nicht, habe ich gedacht. Also, ich kann es nicht verstehen. Aber was ich aus dieser Lektion für mich gelernt habe, ist, ich habe es verglichen mit dem zweiten Jahr. Das zweite Jahr war sehr angenehm, weil ich einen coolen Zimmernachbarn habe, mit dem ich richtig gut konnte. Ja, war super. Aber was habe ich da von Gott gelernt über diese Beziehung? Eigentlich nicht so viel. Eigentlich gar nichts, muss ich sagen. Also es war halt alles angenehm, aber gelernt habe ich daraus jetzt eigentlich nichts so wirklich. Und dann habe ich es verglichen mit diesem dritten Jahr, das ich mit dieser Person erlebt habe, mit der ich eigentlich überhaupt nicht kann. Und da habe ich gelernt, wie Gott durch sein friedliches Wesen eigentlich diesen Menschen so verändert hat, dass der am Ende überhaupt nicht mehr so garstig war, wie er am Anfang war. Ja? Also da habe ich für mich gelernt, diesen dritten Punkt eben, Gott steckt uns manchmal ganz bewusst in solche Konfliktsituationen, damit wir Gottes friedliches Wesen dadurch lernen. Ja. Also wenn du Personen in deinem Leben hast, wenn Gott dich an Menschen vielleicht rankettet, mit denen du überhaupt nicht kannst, dann lass dir gesagt sein, Gott macht das ganz bewusst, weil Gott will, dass du sein friedliches Wesen dadurch erlernst. Und ich weiß, es ist unangenehm. Also ich war lange Zeit überhaupt nicht begeistert. Aber was ich im Endeffekt dadurch gelernt habe, ist, dass Gott wirklich sein friedliches Wesen durch solche Personen sich zeigt. Du lernst Gottes friedliches Wesen durch solche Situationen. Gut, ich möchte jetzt mit euch dann endlich in die Geschichte einsteigen, um die es eigentlich dann gehen soll heute. Und die lesen wir in 1. Samuel 24, 1-8. Und da lesen wir dann nämlich, wie David auf der Flucht ist und Saul ihm hinterherjagt. Und wir lesen, David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehre, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe der Tag, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Ja. Ich finde, was wir als zweiten Punkt aus dieser Begebenheit lernen, ist, Frieden bedeutet, nach Gottes Maßstäben zu handeln. Das ist das, was David hier tut. Er handelt nach Gottes Maßstäben in dieser Situation. Nun, ich muss kurz mit euch in den Text einsteigen und da haben wir folgenden Ausdruck gelesen. Seine Füße bedecken. Jetzt gibt es den einen oder anderen unter uns, der fängt schon an zu lachen. Wer weiß denn, was dieser Ausdruck bedeutet? Er hat das Dixi-Klo benutzt. Das ist schön umschrieben. Ja, dieser Ausdruck bedeutet, dass Saul beim Toilettengang war. Und um vielleicht noch deutlicher zu werden, er musste das große Geschäft erledigen. So, die Frage ist, warum erzähle ich euch das? Hätte ich doch jetzt einfach auch beiseite lassen können. Ist ganz einfach. Und zwar, wir müssen uns vor Augen führen, wir haben ja gelesen, Saul ist mit 3000 Mann diesem David hinterhergejagt. Ja, und da werden die besten Krieger unter seiner Führung gewesen sein. Da wird auch die persönliche Leibwache Sauls mit dabei gewesen sein. Warum? Weil die wussten, David ist auch ein ausgesprochen guter Krieger. Also David ist wirklich für Saul so gesehen auch wirklich eine gefährliche Person, weil David auch im Zweikampf an sich wirklich gut ist. Ja? Deswegen nimmt er da 3000 Mann mit. So, und wir müssen uns halt auch im Klaren sein, wenn die so einen gefährlichen Mann jagen, dann haben diese 3000 Mann auch ein ganz besonderes Auge auf Saul. Ja? Also die haben den wirklich eigentlich Tag und Nacht mit Leibwache bewacht, bis an die Zähne bewaffnet, damit da auch ja nichts schief gehen kann. Also dieser Saul ist unantastbar eigentlich in der Situation. Es gibt nur eine einzige Situation, in der diese 3000 Mann ihre Augen nicht auf Saul gerichtet haben. Und das ist genau dann, wenn Saul auf die Toilette geht. Das ist die einzige Situation, wo Saul nicht überwacht wird. Und das bedeutet, dass er David völlig schutzlos ausgeliefert war. Völlig schutzlos ausgeliefert. Er selbst wird auch keine Waffen in Griffweite gehabt haben oder dergleichen. Er war David völlig schutzlos ausgeliefert. Und das ist dann auch der Grund, warum Davids Männer sagen, ja, dies ist der Tag, von dem der Herr zu dir sagt, siehe, ich will dein Pfand in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Also was die Leute Davids eigentlich zu ihm sagen ist, das ist die einzige Situation, also das ist der Wink im Zaunpfahl, das ist Schicksal, das muss so sein, das ist die einzige Chance in deinem Leben, die du jetzt ergreifen kannst, um das Problem zu lösen. Also du wirst keine andere Situation finden, keine andere Chance ergreifen können, außer diese eine Situation. Das ist die große Chance deines Lebens. Das sagen die Leute Davids zu ihm. Aber wie entgegnet David? Nochmal Vers 7. Das lasse der Herrn fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und was ich so, also wirklich stark finde, was David hier macht, ist zunächst, wir erkennen, Gott ist die höchste Instanz für David. Gott ist die höchste Instanz. Und was David macht ist, oder es aussagt ist, sein Wille steht, also Gottes Wille steht für David an erster Stelle. David sagt nicht, okay, das ist die Chance meines Lebens, die muss ich jetzt ergreifen. Sondern er sagt, okay, die Chance bietet sich, aber wie steht Gott dazu? Und das finde ich so überragend. Frieden bedeutet, nach Gottes Maßstäben zu handeln, indem wir Gottes Wille an erste Stelle setzen. Indem wir Gottes Wille an die erste Stelle setzen. Also ich finde es so interessant, dass hier eine Situation sich vor David aussucht, in der er jetzt völlige Entscheidungsfreiheit hat. Und er könnte all seine Probleme mit einem Schlag, ja, die Chance seines Lebens, er könnte alle Probleme auslöschen mit einem Schlag. Aber er tut es nicht, weil er Gottes Willen als viel höher ansieht. Weil er sagt, Gottes Wille ist wichtiger in der Situation. Frieden bedeutet, nach Gottes Maßstäben zu handeln, indem wir Gottes Wille an erste Stelle setzen. Ich habe eine Geschichte, die in etwas drastischerer Art und Weise eigentlich diesen Punkt so ein bisschen deutlich macht. Und das hat mit diesem Bild hier zu tun. Das hier ist ein Bild aus der Steppe bei der Wolga-Gegend, so wurde das in der Geschichte genannt. Und diese Geschichte ist so auch wirklich passiert. Und zwar, es war 1906 und die Geschichte erzählt, oder die Begebenheit erzählt von einem Bauer, der Carsten hieß. Also Bauer Carsten ist dieser Name. Und in der Geschichte geht es um Folgendes. Es haben Bauern gelebt in dieser Gegend und um diese Jahre wurde bekannt, dass leider gewisse Räuberbanden sich in der Gegend austoben, dass die wie Horden eben durch die ganzen Dörfer ziehen und alle Leute ausrauben und auch ziemlich viel Verwüstung anrichten etc. Und man hat von diesen Räuberbanden gehört. Man hat sich eben diese ganze Gemeinschaft von Bauern, wo eben dieser Bauer Carsten gelebt hat, hat sich versammelt, um Rat zu halten, hey, wie können wir gegen dieses Problem angehen? Und es wurde auch relativ schnell deutlich, dass die meisten Leute sagen, Leute, wir bewaffnen uns und wir setzen uns zur Wehr. Ja, wir lassen uns das nicht gefallen, dass die Leute hier kommen und uns ausrauben, sondern wir wollen uns bewaffnen und uns zur Wehr setzen. Bauer Carsten sitzt da und hört das und denkt, das kann es nicht sein. Und er steht auf, zieht eine Bibel aus seiner Jackentasche und sagt, Leute, wir dürfen das nicht tun. Weil ich lese in meinem Wort, wer zum Schwert greift, der wird durchs Schwert umkommen. Aber die ganze Versammlung sagt, nee, du, sehen wir nicht so, wir wollen uns verteidigen. Mit allem, was es kosten wird. Wir wollen uns verteidigen. Und Bauer Carsten, der zieht dann von dann, ist irgendwie ziemlich zerknirscht, weiß nicht wie und was er machen soll. Und dann passiert nach einiger Zeit tatsächlich, dass diese Räuberbande eben auf dieses Dorf zukommt. Und wie es der Zufall will, kommt diese gesamte Räuberbande an Carstens Bauernhof als erstes an. Und was die Räuber machen ist, sie öffnen die Scheune, und das kennt ihr vielleicht auch von Pfarrer Wilhelm Busch, das ist dann ein bisschen ähnlich, sie öffnen die Scheune und sehen, wie ein Tisch da steht, komplett gedeckt, Essen steht da, alles da, Trinken da. Und die Räuber denken erst, was ist denn hier los? Und voller Freude stürzen sie sich natürlich auf dieses Mahl, schlingen das alles runter, wie eben solche Horden das tun. Trinken fröhlich die ganze Nacht, sind gut drauf und entschließen sich dann zu sagen, uns gefällt es so gut hier, wir schlafen hier heute Nacht auch. Bauer Carsten sagt, gut, okay, wenn ihr hier schlafen wollt, dann gehe ich eben auch schlafen. Und der Bauer legt sich hin und pennt und nach ein paar Stunden wacht er mitten in der Nacht auf und hört einen Riesenlärm und fragt sich, was ist denn jetzt hier los? Er steht auf und sieht, wie die gesamte Räuberbande im Aufbruch ist und er fragt sich, was ist jetzt los? Und dann kommt der Anführer und sagt, irgendwas ist ganz komisch an diesem Ort hier. Keiner von uns kann irgendwie ein Auge zutun, keiner kann schlafen und wir sind alle irgendwie rastlos. Wir entschließen, einfach weiterzuziehen. Und Bauer Carsten sagt, na gut, okay, dann sollen sie ihre Wege ziehen. Das Interessante ist dann ziehen diese Räuber los, ziehen ins nächste Dorf und schon wenige Stunden später sieht der Bauer Carsten, wie Feuer und Rauch in diesem Dorf aufsteigen. Warum? Weil man sich dort entschlossen hat, zum Schwert zu greifen. Weil dieses Dorf gesagt hat, wir wollen Widerstand leisten. Wir wollen dagegen ankämpfen. Und ich finde, an dieser Geschichte wird so deutlich, wenn wir nicht Gottes Willen an erster Stelle setzen, wenn wir nicht bereit sind, diesen Frieden zu suchen, dann kann eine ziemlich große Katastrophe passieren, so wie es in dieser Geschichte hier passiert ist. Ja? Und ich finde, das wird dann so gut deutlich, dieser Bauer Carsten hat Gottes Wille an erster Stelle gesetzt. Er hat nicht das Schwert gezogen, sondern diese Feinde eigentlich in friedlichem Willen eingeladen. Und was er dadurch erreicht hat, ist, er hat eine gesamte Katastrophe von seiner Familie abgewendet. Ja, also die hätten eigentlich alle sterben können. So wie es eben dann das Dorf, wie es dem Dorf dann widerfahren ist. Aber an ihm sehen wir, was es bedeutet, wenn wir Gottes Willen an erster Stelle setzen. Frieden bedeutet, nach Gottes Maßstäben zu handeln, indem wir Gottes Wille an erster Stelle setzen. Ich möchte mit euch noch einen dritten Punkt anschauen, die Geschichte zu Ende lesen. Wir lesen weiter ab Vers 9. Danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König, da sah Saul hinter sich und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag siehst du, mit deinen eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich solle dich töten, aber ich war es mir leid um dich, denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist und auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt, du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem Floh? Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu sprechen, da sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David, du bist gerechter als ich. Denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat. Und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Und der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul, da zog Saul heim. David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Ich finde, was hier so diese ganze Situation recht gut beschreibt, und das möchte ich euch als dritten Punkt weitergeben, ist der Frieden, der zeigt Gottes Wesen auf. Frieden zeigt wirklich Gottes Wesen auf. Wir lesen nochmal Vers 18 bis 19. Du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat und du hast mich doch nicht umgebracht. Ich finde, was hier so deutlich wird bei Saul ist, er wird mit Gottes Wesen konfrontiert, mit diesem Frieden, den Gott ausstrahlt. Also Saul hätte hier tot sein können, aber er merkt, wie Gott durch David mit Frieden ihm entgegentritt. Und was so deutlich wird, ist, wie Saul wenige Minuten vorher eigentlich David noch umbringen wollte und jetzt auf einmal eine komplette Kehrtwende stattfindet. Wie aus einer Situation, wo er eigentlich jemanden umbringen wollte, er jemand wird, der von ihm ablässt und sagt, nein, ich lasse es sein. Also man sieht so deutlich, wie Gottes Wesen diesen Frieden bewirkt in Saul. Ich habe mich gefragt, die Geschichte ist ja wirklich schön und nett, und wir haben es auch in der Einleitung gehört, das wäre ja auch mal nötig, für die ganzen Politiker da oben, für diese ganzen Nationen, die im Moment meinen, sie müssen hier sich echauffieren und auf groß machen und mit Krieg drohen und weiß auch ich. Also es wäre wirklich mal nötig. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das heutzutage für uns? Wir sind ja nicht die großen Politiker. Wir sind ja nicht die, die da oben jetzt an der Macht stehen. Wie ist das für uns kleinen Leute? Wie tut sich da dieser Frieden und Gottes Wesen, wie zeigt sich das in unserem Alltag? Was ich gemerkt habe, uns betrifft es, glaube ich, eher in kleinen Dingen. Also ich hoffe, dass keiner von uns jemals in der Situation war oder auch jemals sein wird, dass wir kurz davor stehen, jemanden umbringen zu müssen. Also ich hoffe, die wenigsten von uns sind es gewesen und ich hoffe auch, die wenigsten werden es sein von uns. Ich glaube, uns betrifft das jetzt nicht in Sachen Mord, aber ich glaube, uns betrifft es in einer anderen Art von Mord, und zwar in Sachen Rufmord. Ich glaube, da betrifft es uns sehr stark. Ja. Wenn ihr meine Predigten aufmerksam verfolgt habt, dann werdet ihr merken, dass ich innerhalb eines halben Jahres jetzt zum dritten Mal eigentlich auf dieses Thema anspreche. Worum geht es? Es geht ums Lästern, es geht um Rufmord, es geht darum, andere fertig zu machen. Und ich weiß, es ist eigentlich schon das dritte Mal, dass ich es euch sage, aber leider sehe ich es, es ist eine unglaublich große Notwendigkeit, dass wir uns anfangen, wirklich danach zu richten, was Gott zu diesem Thema sagt. Ich bringe wieder den Vers aus Jakobus 3, Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge, siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Nach wie vor ist das ein Riesenproblem für uns heutzutage. Ja, also ihr kennt es alle, ihr habt den Arbeitskollegen oder den Schulkollegen oder ja, Leute vielleicht innerhalb der Familie sogar oder in der entfernteren Familie, die immer so ein bisschen ja, minderwertig vielleicht sind in unseren Augen oder wo man einfach den fertig macht. Oder weil man halt in Schulklassen oder beim Beruf vielleicht, weil es da manche Leute gibt, die auf so Intrigen stehen und sowas und so gern hintenrum den anderen ausstechen wollen und fertig machen wollen. Das sind Sachen, die kennen wir alle. Da ist jeder Einzelne von uns betroffen. Jeder kennt das, bin ich mir absolut sicher. Und wenn es nur die Nachbarn sind. Und das Schlimme ist ja auch, durch das Internet wird das Ganze noch schlimmer. Weil durchs Internet bist du ja theoretisch anonym und da kannst du die Leute so richtig fertig machen. Ja, also wenn man sich im Internet auskennt, dann weiß man, was für Worte als fallen, wenn man mit anderen Leuten zu tun hat. Ja, da werden dann nette Worte über die eigene Mutter so mitgegeben etc. Weil man ist ja anonym, man kann ja einfach raushauen und bösartig sein, das juckt ja nicht. Aber ich weiß, dass Gott geschrieben hat, jedes einzelne Wort wird aufgeschrieben, das aus deinem Mund kommt oder auch aus deinen Gedanken und ich erweitere, auch jedes einzelne Wort, das du tippst. Jedes einzelne Wort ist aufgeschrieben bei Gott und der vergisst das nicht. Ja. Und das Schlimme ist, wir sehen es ja hier, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Ich weiß nicht, also ich hätte gerne mal so ein bisschen, das ist halt schwierig nachzuvollziehen, aber ich wüsste gerne mal, was der Hauptgrund für Selbstmord ist. Und ich vermute, das hier steckt ganz stark dahinter. Weil Leute fertig gemacht werden, vielleicht sogar übers Internet oder im Beruf, weil einfach Rufmord begangen ist. Und dann merken wir schon, ja, von Rufmord bis zum Selbstmord ist es leider kein großer Weg. Und ich glaube, dass viele Leute davon betroffen sind. Und ich sage auch, Selbstmord, könnte man sagen, ja, das ist ja selbst schuld, wenn er sich selbst umbringt. Dann sage ich, nein, ich glaube, dass viele Menschen auch Mitverantwortung für diesen Selbstmord tragen müssen, eines Tages. Und eines Tages werden wir vor dem Richterstuhl stehen. Und Gott wird uns das ankreiden. Und Gott sagt uns in seinem Wort ganz klar, Leute, wir sollen das nicht machen. Wir sollen nicht mal daran denken, anzufangen, über jemand anderen schlecht zu reden. Wir sollen das nicht machen. Hier zu Jakobus 1, Vers 26, was, wenn wir das trotzdem tun? Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Dessen Frömmigkeit ist wertlos. Das heißt, dein Christsein ist absolut wertlos, wenn du es nicht schaffst, deine Zunge im Zaum zu halten und manchmal einfach die Klappe zu halten, wenn es darum geht, wenn über andere Kollegen in deinem Umfeld gesprochen wird. Ja, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Ich möchte euch gerne ein Beispiel erzählen, wo ich das in meinem Leben recht deutlich so erfahren habe. Und zwar hat es damit zu tun. John ist gerade rausgegangen, aber der wird es kennen. Arnold wird es auch kennen. Thomas ist ja auch da, ich weiß nicht. Das hier ist ein Bild aus dem Bauhof in Bühl. So, worum geht es hier? Es geht um eine Geschichte, die ich in meiner Ausbildungszeit erlebt habe. Ja? Und das verdeutlicht so ein bisschen die Ausbildungszeit. Die Leute auf dem Bild kenne ich nicht. Das war jetzt das einzige Bild, was ich vom Bauhof so gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so in neue Lebenssituationen reinkommt. Ne? Also in eine neue Schulklasse vielleicht oder in ein neues Arbeitsumfeld. Oder vielleicht sogar in so ein Ausbildungsumfeld wie jetzt hier in der Situation. Da gibt es ja manchmal so Leute in der Gruppe, die so ein bisschen außen vor sind. Das sind so dann die Außenseiter und das sind auch gerne immer die, die so richtig gern fertig gemacht werden. Also auf die geht man dann richtig gerne los. Und das war eben in dieser Situation auch nicht anders. Ich hatte da so einen Kollegen in meiner Ausbildungszeit, der hat sich nicht wirklich angenommen gefühlt. Er war auch selber nicht wirklich, er war an manchen Stellen auch schwierig, muss man halt auch sagen. Und dann weiß man halt auch, ja, über den wird dann geredet. Und dann gab es auch noch ein Problem mit einem Meister dort, wo das Beziehungsverhältnis dann auch nicht so toll war und so. Ne? Und dann merkst du halt, ja, einfach schwierig für den. Ja. Also fühlt sich nicht angenommen und ich glaube, ihr kennt das alle. Ja. Also so Personen, das kennt ihr einfach. So, dann kommt es zur Situation. Eines Tages bin ich auf einem Feuerwehrfest in Ottersdorf. Und dann treffe ich genau diesen Mann und er ist total besoffen. Und ich dachte, oh, witzig, ja, ist lustig, er ist betrunken. Ne? Und dann kommt er noch auf mich zu, im betrunkenen Zustand, versucht auch irgendwie Pommes zu essen, schafft nicht mal das mehr. So dicht war er. Und dann sagt er so, oh, das ist mir jetzt aber total peinlich, dass du mich so hier siehst. Es ist mir total unangenehm, dass du mich so hier siehst. Und ich denke mir, ja, ist halt so, bist halt auch selber schuld. Also ich habe jedenfalls eine gute Story am Montag zu erzählen, habe ich bei mir gedacht. Und dann gehe ich nach Hause und denke so darüber nach. Und auf einmal kommt so dieser Impuls, der mir sagt, Junge, wenn du weise bist, dann hältst du am Montag die Schnauze. Du, es war Samstagabends noch, Sonntag so. Und dann kommt dieser Montagmorgen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man ist ja da mit seinen Kollegen dann hier so zusammen und berichtet so, ja, was hat man erlebt am Wochenende? Was hat man so gemacht? So, gibt es irgendwas Erzählenswertes? Und dann bin ich so an der Reihe und mir brennt es so auf der Zunge. Also, ich wollte das echt erzählen, weil ich es irgendwie richtig erzählenswert fand. Und dann kommt wieder dieser Impuls und sagt, halt die Schnauze. Und ich habe es nicht gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ja, die Zeit vergeht, ich denke mir, ja, super, ja, toll, war jetzt auch nichts Besonderes, habe halt mal die Schnauze gehalten. Naja, auch egal. 7 Jahre später bin ich auf einer Hochzeit. Und genau dieser Typ ist auch eingeladen und ich wusste es nicht. Genau der Typ eingeladen. 7 Jahre später, ich habe schon komplett alles vergessen. Und dann kommen wir natürlich zueinander und ich sage, hey, super, cool, dass du da bist und keine Ahnung. Und wir reden so miteinander, ne? Wie ging es bei ihm weiter, was hat er so erlebt, so? Wie sieht es aus und keine Ahnung was. Reden halt so ein paar Stunden miteinander. Und dann auf einmal, so gegen Ende fast, kurz bevor er geht, sagt er so einen Satz. Weißt du noch damals, als du mich betrunken getroffen hast? Und ich so, oh stimmt, da war ja was. Da war ja mal was einst. Und er sagt so, mir war das so unangenehm, dass du mich gesehen hast in diesem Zustand. Ich habe mich so geschämt dafür. Aber weißt du, was ich nie vergessen habe? Dass du nichts gesagt hast. Dass du es niemandem erzählt hast. Und das rechne ich dir bis heute ganz hoch. Leute, nach 7 Jahren, ich habe es überhaupt nicht mehr vor Augen gehabt. Und nach 7 Jahren kommt genau das raus, wo man erkennt, der Frieden zeigt Gottes Wesen auf. Und ich glaube, dadurch sind wir ein ganz starkes Zeugnis vor anderen. Das hat der all die Jahre nicht vergessen. Und er wusste, dass ich Christ bin. Er hat das all die Jahre nicht vergessen. Und das zeigt mir auf, wie wir durch diesen Frieden unter den Menschen ein ganz großes Zeugnis vor anderen Leuten sind. Ich möchte zum Ende nochmal alle Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, Gott steckt uns manchmal ganz bewusst in Konfliktsituationen und mit Menschen zusammen, mit denen wir überhaupt nicht können. Aber das macht er, damit wir Gottes friedliches Wesen dadurch lernen. Das Zweite haben wir festgehalten, Frieden bedeutet, nach Gottes Maßstäben zu handeln, indem wir Gottes Wille an erste Stelle setzen. Und als Drittes haben wir festgehalten, Frieden zeigt Gottes Wesen auf und dadurch sind wir ein Zeugnis vor anderen. Amen.